Okay, so, das ist Ihre Veranstaltung. Sie sagen mir, was ich machen soll. Ich habe natürlich, das sehen Sie hier schon, einen Vorschlag. Aber Sie sagen mir, was ich machen soll. Was soll es sein? Euklids Algorithmus. Gut, Euklids Algorithmus. So, was macht Euklid? Ja, das ist eine ganz fantastische Angelegenheit. Der Algorithmus von Euklid ist, wenn man ihn entsprechend natürlich kompakt aufschreibt, eine einzige Zeile, die im Wesentlichen Folgendes macht. Und ich denke mal, ein Grund dafür, dass die Laufzeitanalyse vielleicht so ein bisschen schwer gefallen ist, ist der, dass die Funktionsweise von dem Euklid doch so ein klein wenig verstanden sein muss. Denn was passiert, ist das Problem, den GGT von AB zu berechnen, das wird ersetzt durch das Problem unter der Annahme, dass das A von 0 verschieden ist, den GGT von B modulo A und dem A zu bestimmen. So, und was man im Wesentlichen, was hier der Hinweis war, zuerst einmal nicht der Hinweis, sondern die Definition der Eingabelänge. Nicht? Das liegt mehr oder minder nahe zu sagen, das ist die Summe der beiden Zahlen. Das ist, das wäre die Definition der Eingabelänge. So, und der Hinweis sagt dann aus, dass wenn ich jetzt statt der ursprünglichen Summe der Eingabelänge die neue Summe der Eingabelängen nehme, das heißt, wenn ich das B mod A und das A drauf addiere, ja, dann komme ich auf kleiner gleich 2 Drittel. So, und da steht im Hinweis A plus B. Das heißt, das ist kleiner gleich 2 Drittel n. So, nicht? Und jetzt gilt es, diesen Hinweis umzusetzen. Wenn ich jetzt versuche zu sagen, dass t von n die Laufzeit, jetzt müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein, ja? Weil was zum Teufel ist das n? Das n ist jetzt nicht irgendeine Zahl, sondern es ist eine Summe von 2 Zahlen. Dann müsste ich hier im Wesentlichen sagen, das Maximum über alle Zahlen a und b mit der Eigenschaft und diese Aussage-Eigenschaft, das deute ich mal an durch, durch den Doppelpunkt, mit der Eigenschaft, dass das a plus b gleich dem n ist. Maximum von was? Anzahl der Operationen von Euklid, haben wir dem ganzen Namen gegeben. Ich gebe Ihnen jetzt mal einen Namen von Euklid, wenn ich Euklid für die Parameter a und b laufen lasse. Ja? Also wenn man es ganz sorgfältig aufschreibt, dann wäre das der richtige Setup. Und wenn ich mir dann anschaue, was tatsächlich dann diese eine Zeile Code tut, dann sagt sie, statt jetzt dir Sorgen zu machen um die Eingabelänge n, reicht es, dir Sorgen zu machen um die Eingabelänge allerhöchstens 2 Drittel n. Aber dann musst du auch noch dran denken, dass du natürlich die Operation b modulo a hast. Das heißt, du hast da auch noch eine if-Anweisung. Ja, dann sagen wir mal ganz großzügig, dann ist da, na, sagen wir mal zwei. Das ist nicht, was soll das? Ob 1 oder 2, das ist sowas von egal. Also machen wir 1. So, das wäre die Rekursionsgleichung. Ja. So, und wenn man sich das anschaut, ne, das lacht einen an, ja, das möchte im Wesentlichen sofort gelöst werden. Und ich nehme mal an, ich weiß es nicht so genau, aber dass die Schwierigkeit vielleicht darin gesteckt hat, dass man diese Definition der Eingabelänge hat. Nicht, weil an dieser Stelle kommt jetzt im Wesentlichen sofort raus, wie oft erziele ich eine 1? Ja, jedes Mal, wenn ich, und ich muss natürlich dran denken, dass wenn, ja, das ist hier eine Rekursion mit Beginn 0 und auch für 0 habe ich dann eine 1 zu erzielen und ich sollte vorsichtig sein, ich werde hier auf die untere Gaußklammer geleitet. Ja, einfach deswegen, weil a plus b modulo a eine Zahl ist. Ja? Zwei Drittel a plus b ist natürlich dann eine rationale Zahl, also ist es tatsächlich so, dass ich, was man hier sogar sagen kann, kleiner gleich untere Gaußklammer. Ja? Und Sie sehen, das wird jetzt eine Rekursion, die ist genauso, wie man sie in der Master-Theorem antrifft, aber mit der einen Ausnahme, dass sie halt nicht mit 1 ihren Rekursionsanfang hat, sondern mit 0. Nicht? Und was ich versucht habe zu sagen ist, naja, beim ersten Mal, da geht das n auf 2 Drittel n runter, ich lasse das mal mit der unteren Gaußklammer weg, beim nächsten Mal ist es natürlich, beim zweiten Mal ist es 4 Neuntel und so weiter, 2 hoch k durch 3 hoch k, das heißt, es wird gefragt, wie häufig musst du durch 3 halbe dividieren, bis du dann von der Zahl n auf die 0 kommst. Nicht? Und das ist der Log. Basis 3 halbe von n. Und da hat es immer die Schwierigkeit, muss ich jetzt untere oder obere Gaußklammer machen? Und wissen Sie, wir haben das Privileg des Groß O. Da denken wir überhaupt nicht drüber nach und fertig ist das Resultat. Ja. Kann man, aber nicht, das würde man nur machen, wenn man, ja, also ich würde es nicht tun, ja, ich würde da hingucken und sagen, ja. Ja, nee, das ist ein guter Punkt, ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das kleiner gleich. Master-Theorem hat im Wesentlichen immer gesagt, oder die Rekursionsgleichung, die wir uns vorher angeschaut haben, gleich. Und wir haben auch gar nicht, wir hatten ja auch das Master-Theorem zu dem Zeitpunkt gar nicht zur Verfügung, aber wir haben auch gar nicht im Master-Theorem geredet über die Option, statt dem Gleich ein kleiner Gleich zu haben. Und es ist tatsächlich so, dass wenn Sie sich die Rekursionsgleichung des Master-Theorems anschauen und überall ein Gleich durch ein kleiner Gleich austauschen, dann erhalten Sie nicht mehr die Aussagen Theta von, sondern Sie erhalten die Aussage Groß O von. Theta von heißt asymptotisch dasselbe. Aber weil wir hier natürlich drunter gehen, ja, können wir nur noch sagen, höchstens so viel, wie das Theta vorher gesagt hat. So, bei uns ist aber jetzt noch eine andere Sichtweise. Wenn wir also tatsächlich vom Master-Theorem die Finger lassen und sagen, wir sind intellektuell unterfordert, ja, und machen es einfach mal gerade selbst, dann ist natürlich für uns nur wichtig, dass wir beobachten, von n geht es runter auf 2 Drittel n. Von 2 Drittel n geht es runter auf 4 Neuntel und so weiter. Das heißt, ich muss mich wirklich dafür interessieren, und das war der Versuch, das zu skizzieren, ich muss mich nur dafür interessieren, wie oft muss ich das 3 halbe, mit welcher Potenz, zu welcher Potenz muss ich das 3 halbe erheben, um dann letztlich das k, das n herauszubekommen, und das wäre dann wirklich die Potenz log von 3 halbe von n. Also im Wesentlichen, was ich sagen möchte, Ihr Magen-Darm sollte sagen, okay, hier ist die Rekursion, es geht runter von n auf 2n Drittel, es geht um einen konstanten Faktor runter. Und was ich dafür bezahlen muss, dafür, dass ich um einen konstanten Faktor runtergehe, ist eine einzige kümmerliche Operation, eine einzige 1. Sodass hier wirklich gezählt wird, nichts anderes als die Anzahl der Multiplikation mit 2 Drittel. Und das ist dann der Log. Ja, das ist dieselbe. Das ist dieselbe Geschichte wie bei den anderen Codeschnipseln, wenn Sie jetzt mal schauen, was im Teil Römisch 5 passiert. Nicht? Im Teil Römisch 5 wird gesagt, naja, du fängst an mit N und dann rufst du rekursiv das N halbe auf. Nicht? Da geht es runter von N auf N halbe, bis wir dann, wenn wir auf kleiner gleich 1 gekommen sind, Tschüss sagen. Ne? Und da gucken wir, wie oft muss ich halbieren, bis ich auf 1 komme. Das ist der Zweierlog. Dann haben wir bestimmt auch hier, ne? Ja, Römisch 3 oder Römisch 2, das ist auch alles dasselbe Spiel, nicht? Da haben wir eine Schleife S kleiner n und sagen, okay, wie lange brauche ich, bis ich von 1 auf das n hochkomme nach Verdopplung? Ja? So, und Römisch 3, was sagt Römisch 3? Naja, ich fange an mit der Summe von L plus R, und das wäre n, und fange an, das L hochzusetzen, ja, bis ich irgendwann natürlich die obere Schranke schlage, und die obere Schranke ist das N. Und naja, was passiert? Ich halbiere die ganze Zeit, ja, und ich setze mich, ich fange an, indem ich das L auf N halbe setze. Beim nächsten Mal setze ich das N auf 3/4 N. Ne? Und ich setze mich immer genau dazwischen, bis ich den, ja, und verkürze den Abstand zum R jedes Mal um einen Faktor 2. Der Abstand ist initial höchstens n, aber weil ich ihn bei jedem Mal um den Faktor 2 verkürze, den Abstand, brauche ich wieder höchstens logarithmisch viele, viele Schritte. Ja, also das wäre schön, wenn das ins Blut übergeht. Ja. Also es hätte definitiv keine schöne Rekursionsgleichung gegeben. Ja? Ich bin jetzt leicht überfragt, also die logarithmische Laufzeit ist richtig. Ja? Ich bin jetzt leicht überfragt, ob man hier einen Worst Case angeben kann, in dem Sinne, dass man dann irgendeinen Faktor, ja, also 2/3 haben wir gewählt, weil tatsächlich man 2/3 auch, also dass man, weil man diesen Hinweis relativ leicht zeigen kann, ja. Tatsächlich ist der Faktor größer als das, kleiner als das 2/3. Euklid macht noch schneller Fortschritt, als es da gesagt wird, ja. Ja, aber das ist schon so, dass diese Aufgabe an sich wirklich das Verhalten des euklidischen Algorithmus schon realistisch widerspiegelt, ja, bis auf Konstanten, ja, das ist schon okay so. Ja, da haben Sie vielleicht den wichtigsten zahlentheoretischen Algorithmus, den gibt, da gerade an der Stelle. So, ansonsten ist mir gesagt worden, dass diese Codeschnipsel relativ gut gelaufen sind. Da gibt es also nichts zu meckern. Ja? Und die erste Aufgabe, das war bei der Hierarchie, da war auch nichts zu meckern. Bei der Aufgabe 3, was große Probleme wohl gemacht hat, das war die Aufstellung der Rekursionsgleichung und insbesondere die Frage, zähle ich bei der Aufstellung der Rekursionsgleichung den Aufwand von Mische? Ja, beziehungsweise die Frage ist vielleicht auch gar nicht erst aufgekommen. Müssen uns natürlich darüber klar werden, wenn wir diese Rekursionsgleichungen aufstellen, was ist denn überhaupt das T von N? Wofür steht das? Ja? Und wenn wir jetzt eine Rekursionsgleichung, das ist hier genau auch das T von N, worum es geht, wenn wir das T von N aufschreiben, dann soll das nichts anderes sein als die Anzahl der Vergleiche in, das ist übrigens der Merge Sort, das ist ein sehr bekannter Algorithmus, Anzahl der Vergleiche von Algo 0 N-1. So, und dann muss ich natürlich mir darüber klar werden, was muss ich zählen, um tatsächlich diese Kenngröße, das T von N, ausdrücken zu können. Und da liegt es nahe zu sagen, gut, dann mache ich das so, dass ich zuerst einmal mir anschaue, was der Algorithmus in seinem ersten und dann, was er in seinem zweiten Aufruf an Operationen oder besser gesagt an Vergleichen erforderlich macht. Naja, das ist zweimal, wir haben zwei Aufrufe, aber dann hat es halt die Hälfte der Größe, nicht? D von n halbe. So, was haben wir gezählt? Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt Vergleiche, das sind die Vergleiche zwischen Elementen des Arrays. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir gezählt, was in diesem ersten Aufruf vorkommt und was im zweiten Aufruf vorkommt. Wir haben nicht gezählt, was an dieser Stelle vorkommt. Und das müssen wir, ja? Weil hier die Aussage ist, Anzahl der Vergleiche von Algo 0n-1 und in Algo 0n-1 haben Sie den Aufruf von Mische. Wir müssen zählen, ja? Wir haben keine Wahl. Und das ist, das ist ein kritischer Punkt, dass man sich, wenn man die Laufzeit bestimmt, darüber klar wird, was genau soll ich denn hier bestimmen, Anzahl der Vergleiche, wo tauchen diese Vergleiche auf? Sie tauchen in den beiden rekursiven Aufrufen auf und sie tauchen in Mischer auf. Ja? Und dann ist, denke ich mal, mehr oder minder klar, was man machen soll. Da haben Sie schon was recht. Sie sagen im Wesentlichen, was ist denn diese Funktion Mische? Natürlich haben wir Mische in Teil A gemacht. Ne? Und in Teil A wird gesagt, als Hinweis, eine lineare Anzahl von Vergleichen ist möglich. Das heißt, Konstante mal n tut es. Ja, wenn man den Hinweis noch nimmt. Ja, nee, da haben Sie recht, ja. Ja. Aber wissen Sie, wir machen nichts Doofes. Okay. So. Ich denke, dass das Aufstellen von Rekursionsgleichungen, das ist immer ein bisschen hakelig am Anfang. Ich denke, mit zunehmender Gewöhnung fällt es natürlich sehr viel einfacher. Was ich mir gerade dann auch noch anschauen möchte, das ist die Aufgabe 4. Das war der Reinfall von Schaffhausen. Was hier häufig passiert ist, ist, dass gezeigt worden ist, mehr oder minder gezeigt worden ist, dass 3 ein Teiler von 2 hoch 2n-1 ist. So, die minus 1 gehört dann hier hin. Ja, das ist die Aussage, die dann bewiesen worden ist. Was bedeutet das? Das bedeutet im Wesentlichen nichts. Dass 3 halt ein Teiler ist von 2 hoch 2n-1. Das bedeutet, dass es a priori keine Gründe gibt dafür, dass eine Überdeckung mit den Kacheln nicht möglich ist. Wenn es tatsächlich der Fall gewesen wäre, dass 3 kein Teiler ist von 2 hoch 2n-1, dann könnten Sie zu mir kommen und sagen, mein lieber Freund, eine Überdeckung, so wie du das forderst, in deiner Aufgabe ist nicht möglich. Aber Pech gehabt, Niete. Ja? Nummer 1, es ist möglich, eine Überdeckung zu finden. Und Nummer 2, 3 teilt 2 hoch 2n-1. Nicht, was passiert, wenn Sie wenn Sie statt der Dreierkacheln solche Kacheln haben? Also irgendwelche skurrilen Objekte mit 3 Kacheln, ja? Genau dasselbe Argument, was jetzt für diese Kachel benutzt worden ist, nämlich 3 teilt 2 hoch 2n-1, würde für jedes andere Konstrukt mit 3 Zellen anwendbar sein. Ne? Und daraus kann ich natürlich nicht folgern, dass eine Überdeckung wirklich möglich ist. Wenn man sich das Argument anschaut, das Argument eines erfolgreichen Induktionsbeweises, nicht, dann
würde ich versuchen, mir darüber klar zu werden, wo setze ich die erste Kachel hin. Und wissen Sie, das Tolle ist, wenn ich einen solchen Induktionsbeweis führe, dann habe ich im Wesentlichen schon ein rekursives Programm geschrieben, das kachelt. Ja, weil ich im Wesentlichen sage, gut, dann setze ich halt meine Kachel in die Mitte und dann erhalte ich vier Teilprobleme und rufe rekursiv meine Prozedur, die immer schön in die Mitte setzt, rufe rekursiv meine Prozedur für jedes der vier Teile auf. Und was bekomme ich? Ich bekomme mit meinem Induktionsbeweis eine legale Kachelung. Ja? Und was das, denke ich mal, ziemlich eindrucksvoll zeigt, dass die mathematische Induktion und das informatische rekursive Programmieren, das geht Hand in Hand. Was ist die, jetzt geht es darum, die Induktion aufzuschreiben. Was ist die Induktionsbehauptung? Das ist immer der kritische Schritt, ja? Okay. Aha, also die Aussage wäre, und wir machen das mal so, A von N, diese Aussage ist nichts anderes. Wenn ich ein 2 hoch, lassen Sie mich das so abkürzen, ein 2 hoch n mal 2 hoch n Schachbrett mit einer fehlenden Zelle. Nicht, es ist beim letzten Mal gesagt worden, sag mal, funktioniert das eigentlich auch, wenn das die Zelle irgendwo fehlt, nicht notwendigerweise am Rande, das ist natürlich dann mit demselben Argument ebenfalls möglich zu zeigen. Und das kommt jetzt gerade raus, wenn ich die wenn ich die Aussage, die ich zeigen möchte, stärker lege. Ein 2 hoch n mal 2 hoch n Schachbrett mit genau einer fehlenden Zelle. Ob die jetzt am Rand ist oder nicht, stört mich gar nicht. Ja, ich möchte noch ein bisschen allgemeiner zeigen. Mit genau einer fehlenden Zelle ist, lassen Sie mich sagen, kachelbar. Und kachelbar heißt, ja, ich kann halt mein Dreieck schön über das Schachbrett verteilen. Ja? So, und dann würde ich zeigen, A von 1. 2 mal 2, ne, wenn ich ein 2 mal 2 Schachbrett habe und irgendwo fehlt eine Zelle, ja, das ist jo. Dankeschön, ja, das geht. Das ist der Induktionsanfang. Und wissen Sie, der Induktionsanfang, das ist im Wesentlichen in Ihrem rekursiven Programm der finale Schritt. Ja, da legen Sie die Kachel dann hin. Aber Sie legen die Kachel nicht nur im Rekursionsanfang, sondern auch, wenn wir jetzt den Induktionsanfang, jetzt schauen wir uns den Induktionsschritt an. So, und da haben Sie an sich schon alles gesagt. Sie haben gemeint, naja, okay, dann schaue ich mir an, was ich habe. Ich habe hier machen wir den Induktionsschritt von n auf n plus 1, dann habe ich hier tatsächlich ein 2 hoch n plus 1 mal 2 hoch n plus 1 Schachbrett so, und dann haben Sie gesagt, Mensch, ja, okay, dann habe ich doch hier 2 hoch n mal 2 hoch n Schachbretter. Und da weiß ich doch alles, was ich wissen möchte. Na, dann habe ich auch hier entsprechend 2 hoch n Zeilen. So, was weiß ich denn? Ich weiß, irgendwo fehlt hier, sagen wir mal hier, irgendwo fehlt eine Zelle. So, und jetzt müssen wir argumentieren. Wir würden sagen, okay, in einer solchen Situation, wo tatsächlich die Zelle, die fehlt, weder hier rechts unten, noch dort links unten, noch hier rechts oben, noch hier links oben ist. Diese fehlende Zelle, die rausgenommen worden ist, ist nicht hier. Naja, was machen wir? Wir legen das, die Kachel so hin, dass wir aus jedem dieser vier Teile eine Zelle rausnehmen. Und das können wir, indem wir hier sagen, bitteschön, und gut ist. Jetzt fehlt nicht nur die Kachel hier, sondern es fehlt auch die Kachel hier. Erstes, zweites, drittes, viertes Teilquadrat und fertig. Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass tatsächlich gesagt wird, nö, es fehlt die Kachel hier, genau in der Mitte. Ja? Du kannst deinen Trick nicht anwenden. Sagen wir mal hier, die Kachel fehlt. Tja, dann drehen wir unser Objekt. Ja, und jetzt ist alles wieder gut, weil das ist jetzt unsere... Lassen Sie mich das mal anders, lassen Sie mich das punkten. Das ist jetzt unsere Kachel, mit der wir überdecken. Ja, und jede der vier Teile hat wieder dann eine Zelle verloren. Das heißt, ich kann kacheln. Und die Kachelung, die ich dann für jedes der vier Teile erhalte, setze ich zusammen mit der initial gesetzten Kachel und bin glücklich. Das wäre der, das wäre mein Induktionsbeweis. Sie kritisieren jetzt. Ja, ja, ja. Wissen Sie, das ist genau die kritische Idee. Wenn Sie die Kachel nicht in die Mitte legen, ja, dann kommen Sie nicht auf die Induktionsannahme. Das ist genau der kritische Punkt. Ja, deshalb hatte ich auch beim letzten Mal versucht zu sagen: Überlegen Sie sich, die Induktionsbehauptung zu formulieren ist und noch genauer, wo die erste Kachel hinkommt. Das ist der kritische Schritt, die erste Kachel. Aber Sie sehen dann auch, ja, hier bekomme ich einen rekursiven Algorithmus. Der rekursive Algorithmus sagt im Wesentlichen, lege ich die Kachel in die Mitte. Ja, und dann rufst du rekursiv links, rechts, unten und oben auf und fertig. Hast gekachelt. Ja, ich meine, da können wir sogar noch die Fliesenleger professionell unterrichten. Mir ist gesagt worden von den Tutoren, das war tatsächlich eine Aufgabe, die ist zwar schlecht gelaufen, aber sowas musste mal sein. Weil bisher waren die Aufgaben, die wir in Induktion berechnet haben, im gewissen Sinne mathematisch oder formalistisch. Ja? Da waren dann ja Ausdrücke, mathematische Ausdrücke, hatten dann versucht, Eigenschaften über diese Ausdrücke zu zeigen. Hier ist es ja, also einfach interessant, ja, es ist ein Puzzle. Und man kann tatsächlich in dem Puzzle dann auch Induktion anwenden. Das ist überhaupt nicht überraschend, ja, weil es wirklich diese Dualität gibt zwischen Induktion, vollständiger Induktion, mathematische Argumentation einerseits und die rekursive Programmierung andererseits. Ja. Das sind beides Zwillinge. Ja. Die mathematische Induktion will im Wesentlichen die Rekursion verifizieren und die Rekursion will mal endlich was Vernünftiges aus der Mathematik machen. Ja? Die beiden gehen Hand in Hand. Ja, ich habe mich mit meinen Mitarbeitern so ein bisschen gekebbelt. Okay? Ich habe denen gesagt, ihr lasst mich da einfach in die Fragestunde reinlaufen und ihr erzählt mir da nur in den Ecken. Ja? Und darfst du die Kachel rausnehmen. Der allgemeine Fall ist tatsächlich, wie ich es gerade versucht habe, vorzutragen. Und da haben mir die Mitarbeiter gesagt, naja, wir haben tatsächlich das so formuliert, schön in die Ecken zu legen, damit es noch einfacher wird, damit man diese Sonderbehandlung in der Mitte nicht hat. Ja? Ich mag das aber nicht, wenn man Aussagen hat, die man nicht in einer vollen Allgemeinheit zeigt. Ja? Hier weiß ich Bescheid. Irgendwo nehme ich es raus und ich kann es kacheln. Ja? Und so viel schwieriger ist auch der Punkt nicht, aber wir hatten dann auch keine wirklich handgreifliche Auseinandersetzung. Aber Sie haben recht, ne? Das ist noch einfacher dadurch, dass wir gesagt haben, wo die Kachel fehlt. Ja. Ja. Ich sage, solange genau eine Kachel fehlt, Zelle, nicht Kachel, ja? Solange genau eine Zelle fehlt, egal wo diese Zelle fehlt, egal wo, in diesem Argument, kannst du kacheln. Das muss ich natürlich, es ist immer so ein Tug of Wars, ja? Ein Seil ziehen, das vonstatten geht. Weil einerseits möchte eine Induktion eine möglichst starke Induktionsannahme haben. Je mehr ich arbeiten kann, umso leichter fällt es mir dann, den Induktionsschritt zu machen. Andererseits, wenn ich mit etwas Starkem arbeite, ja, dann muss ich das Starke dann auch nicht nur für das N, wo ich es benutze, sondern auch für das N plus 1, wo ich es zeigen muss, entsprechend zeigen. Aber sehen Sie nicht, das ist vollkommen Schnurz, wo denn die Kachel, die initial hier fehlt, steckt. Ja, entweder sie, die fehlende Zelle hier in der Mitte fehlt, ja gut, ne, zack, hauen wir dann die, legen wir die Kachel so, dass genau, dass jede der vier Teilquadranten genau eine fehlende Zelle hat. Und da können wir sagen, ist gut, wissen Bescheid, Induktion. Wie kann dieses Argument schiefgehen? Wir würden zuerst sagen, für das kleinste Schachbrett, das von Interesse ist, das Schachbrett mit Seitenlänge 2, stimmt's, das zeigen wir. Wo auch immer diese Kachel fehlt, ne? Seitenlänge 2, dann habe ich halt vier Möglichkeiten, ne? Ist klar. Ich komme gleich dazu, ja? Wenn ich das weiß für Seitenlänge 2, spielen Sie Seitenlänge 4 durch. Und dann kommen wir wirklich zum Prinzip der Induktion. Seitenlänge 4, was heißt das? Ich habe Seitenlänge 2 in jedem der vier Teile. Aber ich weiß ja, unabhängig davon, wo auch immer ich in dem 2x2er eine Zelle rausnehme, ich kann es kacheln. Es geht also wirklich nur darum, dass ich meine initiale Kachel setze, aber sie so setze, dass ich tatsächlich, und das ist der wichtige Schritt, wo wir vorsichtig sein müssen, dass ich die Kachel so setze, dass in jedem der vier Teile genau eine Zelle fehlt. Ja, und dann kann ich sagen, bitteschön, das kann ich. Wissen Sie, das ist vielleicht an dieser Stelle ein wirklich schönes Beispiel, weil Sie aus dem Beweis einen, wenn Sie mir nicht glauben, ja, Sie können hieraus ein Programm schreiben. Ja, und ich bezahle Ihnen, eine schöne Flasche Rotwein, ja, wenn das Argument falsch ist.
Der Puzzle-Trick fängt doch erst ab 16 Zellen an zu funktionieren.
Nein, ich habe versucht, hier.
Ab 4 Zellen kann man nicht richtig puzzeln. Da kann man das, die Kacheln zwar reinsetzen.
Ja.
Und wir haben eine legale Kachelung.
Ja.
Das streite ich nicht ab.
Ja.
Aber da das Puzzeln, das Drehen und so, ja.
Das Nachdenken ist nicht so.
Erst ab 16 Zellen an, deshalb
ja.
Ab 16 Zellen auch das nochmal im Induktionsanfang gesetzt. Und ich halte das für richtig.
Das können Sie sicher machen. Sie machen sich aber auch das Leben schwer. Wissen Sie, vom Prinzip der mathematischen Induktion sollte man versuchen, den Induktionsanfang sich so leicht zu machen, wie es irgend geht. Und Sie machen sich natürlich den Induktionsanfang am leichtesten, wenn Sie die Dimension des Problems klein machen.
Ja, aber es ist schon richtig, für nach Definition legale Kachelung.
Ja. Was Sie im Wesentlichen sagen, das Problem...
Der, der Trick, der funktioniert doch erst ab 16.
Ja, hier hatten wir doch gerade den Trick, ja? Nicht, also es ist definitiv, der Trick funktioniert für 2x2. Und hier der Trick, ne, weil ich muss, was heißt Trick? Trick in die Mitte zu setzen, sagen Sie. Ja? Das ist aber auch, wissen Sie, ich habe ja eine Induktion mit einem Induktionsanfang und einem Induktionsschritt. Was tue ich im Induktionsschritt? Ich setze in die Mitte und schauen Sie sich den 4x4er an. Ich setze in die Mitte, da ist es. Ne, das, der Vierer zeigte schon. Aber das ist jetzt wirklich an sich ein sehr zentrales Beispiel, an dem man die mathematische Induktion durchspielen kann. Ja? Ich sehe bei vielen von Ihnen immer noch so das Gefühl, du kannst mich mal. Ja? Aber schauen Sie, Sie können hieraus ein Programm machen. Und wenn das Programm funktioniert, tja, ne, dann sagt Ihnen die Realität, ich muss mein Denken anpassen. Und mein, das ist das Domino-Denken, nicht? Dass Sie im Wesentlichen, nicht? Sie haben die Dominosteine hochkant gesetzt, so, nicht? Und dann, wenn ich weiß, dass einer der Steine kippt, ja, und ich zeigen kann, dass wenn der i-te Stein kippt, dass dann auch der i plus erste kippt, ja, dann haben sie alle, dann haben sie den ganzen Turm zerstört. Von dem ersten Dominostein bis zum letzten. Das ist die mathematische Induktion. Das muss einfach so sein, aber dazu muss ich zeigen, Nummer eins, dass der erste Stein, dass der erste Dominostein kippt. Und ich muss zeigen, dass wenn der i-te gekippt wird, dass dann davon der i plus erste getroffen, betroffen wird. Das ist mathematische Induktion.
Okay, also ich kann das auch im Induktionsschluss, das ist vielleicht besser, wenn ich das im Induktionsschluss dann formuliere.
Genau, nicht? Und das war hier der Versuch zu sagen, bitteschön, im Induktionsschluss, da wollen wir klarstellen, dass wir den Stein in die Mitte legen, ja? Ja, nicht? Aber schauen Sie, das kommt ganz natürlich, wenn Sie rekursiv denken und ein rekursives Programm schreiben, das die Kachelung macht. Ne, Sie, ich würde wirklich nichts anderes machen, als einen 4- oder 5-Zeiler zu schreiben, der sagt, lege ich es in die Mitte und dann rekursiv links, rechts, unten, oben, fertig. Ja, und das funktioniert halt. So, was mache ich jetzt? Also wir könnten, ja?
Können wir nochmal über die Mastertheorie und die Rekursionsgleichung sprechen, wie man drauf kommt?
Genau. Ja, okay. Mastertheorie. Okay, also die Annahme ist, dass wir ein rekursives Programm haben, dass in diesem rekursiven Programm tatsächlich so, da haben wir den Master. Der Master hat eine Eingabelänge von n. Und der Master hat tatsächlich a Aufrufe, erster Aufruf, a-te Aufruf. Hier haben wir unsere A-Aufrufe. Und die Annahme ist, dass die Aufrufe jetzt aber nur noch zu Eingabelänge n durch b erfolgen. So, und dann würde man sagen, wenn jetzt tatsächlich in dem Master-Aufruf jetzt nicht versteckt durch die Rekursion, sondern wenn im Masteraufruf t von n zusätzliche, wenn im Master t von n zusätzliche Operationen auftreten, zusätzliche, nicht durch die Rekursion versteckte, Operationen auftreten. Naja, dann hast du deine Laufzeit. Rekursion, nämlich dann ist die Laufzeit für Eingabelänge n nichts anderes als, du hast versteckt durch die Rekursion, a Aufrufe hast du, t von n durch b ist die Eingabelänge. Das sind die im Wesentlichen durch die Rekursion versteckten Aufrufe, die wir aber natürlich zählen müssen. Und dann zusätzlich kommt dazu t von n, was dann direkt vom Master zu verantworten ist. Ja? So, das ist jetzt die Rekursionsgleichung. So, und wir haben jetzt ein sehr allgemeines Master-Theorem benutzt. Lassen Sie mich versuchen, so wie die Frage war, die Intuition dahinter zu zeigen. So, was ich machen möchte, ich möchte die Laufzeit über den Aufrufen zuweisen, die für den entsprechenden Teil der Operationen verantwortlich sind. Lassen Sie mich das versuchen, in richtigem Deutsch zu sagen. Ja? Also, verteile die Laufzeit über die Aufrufe, die sie verursachen. So, und das wäre nichts anderes, als wir sagen würden, okay, ganz an der Wurzel, beim Master, da kommen t von n Aufrufe. Also schreibe ich auf t von n. Ich weise dem Master diese Kosten zu, die verursacht er. Nicht? Wenn wir da zurückgehen zu dem Beispiel von Algo links-rechts, ja, dann ist das t von n bei dem Algo links-rechts nichts anderes als das, was tatsächlich in dem Mischen drin steckt. Das andere, was drin steckt von links bis Mitte und Mitte bis rechts, ja, das ist ja in den rekursiven Aufrufen tatsächlich erfasst. Okay, gut, da muss ich nicht zurück. So, und dann habe ich erste Mal, dann den Aufwand, den ich bekomme, wenn ich mich um Laufzeit n durch b zu kümmern habe, weil um Eingabelänge n durch b zu kümmern habe. So, und wissen Sie, ab jetzt wird es anscheinend unübersichtlich, aber es geht weiter damit, dass ich a mal verzweige. So, was für mich jetzt wichtig ist, ich halte fest, was mit der Eingabelänge passiert. Weil was mich interessiert, das sind zwei Kenngrößen. Mich interessiert der Aufwand beim Master und mich interessiert die Anzahl der Blätter des Rekursionsbaums. Diese beiden Kenngrößen interessieren mich. Wie viel Aufwand beim Master, wie viele Probleme erzeuge ich unten bei den Blättern. So, also, ich habe an der Wurzel eine Laufzeit, eine Eingabelänge von n. In der nächsten Schicht habe ich eine Eingabelänge von n durch b. Es geht runter. Ja? In der darauffolgenden Schicht habe ich eine Eingabelänge, lassen Sie mich das hier notieren, von n durch b Quadrat. Und entsprechend wäre dann hier Laufzeit von n durch b Quadrat einzutragen und dasselbe natürlich auch hier. Was ich gerade versucht habe zu sagen ist, ich möchte festhalten, was an der Wurzel passiert und ich möchte festhalten, was die Anzahl der Blätter ist. Und Sie sagen, ich möchte die Anzahl der Knoten haben und nicht die Anzahl der Blätter. Und ich sage, Sie wissen schon was, wer ist denn in der Mehrheit? Die Blätter. Kleinvieh interessiert nicht. Großvieh macht Mist. Die Blätter rauszubekommen ist, es ist nicht so viel schwieriger, das machen wir jetzt gleich. Ja? Wir schauen uns dann auch das ist gleich eine gute Idee, wir schauen uns auch die Gesamtzahl der Knoten an. Und wenn wir dann die Anzahl der Blätter bestimmen. So, was ich sagen will, Eingabelänge N initial, Eingabelänge N durch B, danach Eingabelänge N durch B Quadrat in der darauffolgenden Schicht. In Schicht K, da möchte ich festhalten, dass, ja, das ist hier die Schicht 0. Hier haben wir die Schicht 1. Schicht 2 und so weiter. In Schicht K ist die Eingabelänge was? N dividiert durch B hoch K. Und wie viele Knoten in Schicht K? Jetzt zähle ich alles. Ja? Sie sind dafür verantwortlich. Anzahl der Knoten in Schicht K. Einen Knoten, Schicht 0. A-Knoten, Schicht 1. A mal A Quadrat, A mal A, A Quadrat, Knoten, Schicht 2. Pi mal Daumen, A hoch K. Wie kann man Pi mal Daumen verifizieren? Induktion. Ja, der Basisfall ist K gleich 0. Einen Knoten, ja. Für Tiefe 0 haben wir einen Knoten. Nicht? Und dann haben wir in jedem Schritt das A-fache. Ne? Weil jeder Knoten bekommt genau A Kinder. So, und das heißt was? Also was mich wirklich interessiert, sind die Anzahl der Blätter. Aber wenn wir jetzt alles zählen, Anzahl der Knoten, wie groß ist denn vielleicht, bevor ich das mache, wie groß ist denn die Tiefe des Baums? Sollten wir hier notieren. Wie groß ist die Tiefe des Baums? Naja, der Baum ist so tief, das K ist so groß, dass ich dann letztlich von N heruntergekommen bin in der Eingabelänge auf Tiefe des Baums gleich K mit B hoch K gleich N. Warum mit dieser Eigenschaft? Naja, wenn das B hoch K gleich N ist, dann habe ich die Eingabelänge runtergequält auf 1. Nicht? Und das bedeutet nichts anderes, als dass das K tatsächlich gleich dem Logarithmus Basis B von N ist. Anzahl Knoten ist also nichts anderes als 1 plus A plus A hoch Log B von N. Und da können Sie an sich schon sehen, ja, was ich da versucht habe zu sagen. Hier ist das Großvieh. Ja, und alle anderen Größen fallen um mindestens Faktor A von der Größe dieses Terms ab. So, und was bedeutet das? Die Laufzeit T von N ist größer gleich, wenn wir annehmen, dass tatsächlich für Eingabelänge N mindestens 1 zu bezahlen ist. So, jetzt muss ich hier noch zurückgehen. Ja? Also hier nehme ich an, dass das T von 1 größer gleich, dass das T von 1 gleich 1 ist. Ah, das ist eine sehr vernünftige Annahme, die häufig dann auch zutrifft. So, T von N ist größer gleich Anzahl der Blätter und die Anzahl der Blätter ist A hoch Log B von N. Und wenn Sie das jetzt, weil das ist eine ziemlich merkwürdig anmutende Zahl, vernünftig aufschreiben, dann bekommen Sie heraus, das ist A log BA mal log A von N. Ja, das ist so. So, und das ist jetzt nichts anderes als N hoch log B von A. So, Sie haben eine ganz, ganz kurze Frage gestellt. Ja? Intuition. Was habe ich in Antwort auf Ihre Frage gemacht? Ich habe nichts anderes gemacht, als tatsächlich mir den Rekursionsbaum oder besser den Baum der Rekursionsgleichung aufgeschrieben und habe versucht, die Anzahl der Blätter zu bestimmen. Und wenn Sie sich dann anschauen, wissen Sie, was wäre denn ein, wenn Sie so wollen, ein gutes rekursives Programm, das in jeder Schicht, ja, wenn also, wenn Sie ja, gewissermaßen ein elegantes Programm schreiben, dann sollte man doch hoffen, dass in jeder Schicht dieselbe Arbeit geleistet wird. Wie viel Arbeit wird hier an der Masterschicht geleistet? T von N. Wie viel Arbeit wird an der Blattschicht geleistet? So viel, wie ich Anzahl Blätter habe. Ja? Das heißt, es sollte nicht überraschen, dass diese Zahl eine wichtige Rolle spielt. Ja? Und das Master-Theorem sagt, bitte, vergleiche doch das T von N, und das sind die Kosten an der Wurzel. Vergleich das bitte schön mit der Blattzahl. Und wenn Sie einen wirklich eleganten Algorithmus schreiben, an jeder Schicht hat er dieselben Kosten. Das heißt natürlich, dass dieser elegante Algorithmus, das T von N, genau übereinstimmend hat mit der Blattzahl. Und merkwürdigerweise sagt das Master-Theorem, ja, der Fall sehr eleganter Programme, das ist der interessante Fall. Nämlich, dass das T von N mit der Blattzahl übereinstimmt. Dass das T von N nämlich gleich ist dem N log BA. So, ich hatte da aber noch eine andere. Ja. Ja. Die initiale Eingabelänge. B gibt mir an, um wie viel ich die Eingabelänge reduzieren kann. Ne? B gibt mir an, wie tief der Baum ist. Ja? Weil wir hier festgestellt haben, wenn ich, wann ist der Baum tatsächlich zum Ende gekommen? Wenn ich heruntergekommen bin von N auf N durch B auf N durch B Quadrat, ganz unten bei den Blättern auf N durch B hoch K und ich tatsächlich N durch B hoch K gleich 1 habe. Also B hoch K gleich N. Ja? Und in dieser Situation, wo ich tatsächlich das N gleich dem B hoch K habe, ist das K gleich dem Log B von N. Das B kommt direkt, spielt die zentrale Rolle in der Tiefe des Baums. Und schauen Sie mal, was hier im Wesentlichen passiert nach all den Umformungen. Vielleicht wäre die Blattzahl so ausgedrückt auch noch einfacher zu verdauen. Ja? Die Blattzahl setzt sich zusammen aus beiden Parametern, dem A und dem B. Das A ist die Basis und das B gibt mir an die Potenz. Ne? Beide A wie auch B, und das sollte man auch so vermuten, beide Parameter A und B tragen zu der Entwicklung der Blattzahl bei. A, dadurch, dass ich mich vermehre, ja, ich bekomme mehr und mehr Blätter, je tiefer ich komme, aber die Tiefe, das wird von dem B allein gesteuert, aber die beiden zusammen, ne, die regulieren dann die Blattzahl, nicht? Und das ist wirklich, der liebe Gott hat im Wesentlichen gesagt, schreib vernünftiges Programm. Vernünftiges Programm hat all diese, hat jeden Aufwand gleich hoch. Und da sollte es nicht verwundern, dass tatsächlich das Master-Theorem als den schwierigsten Fall in der Analyse den Fall hat eines wirklich eleganten Programms in jeder Schicht denselben Aufwand. Und das Master-Theorem fragt aus diesem Grund genau danach, wie vergleicht sich das T von N mit der Blattzahl. Wenn du ein tolles Programm hast, ist das T von N sogar gleich der Blattzahl und dann hast du halt einen logarithmischen Faktor nur noch obendrauf. Das kann in jeder Richtung gehen, ja? Also jeder Fall ist möglich, ja? dass sie das T von N sehr viel kleiner haben als die Blattzahl. Es ist genauso möglich, dass die Blattzahl sehr viel kleiner ist als das T von N. Und
was wäre jetzt schlecht
an einer? Also, gut, man kann das natürlich nicht allgemein sagen, aber was äußerst, also wenn das jetzt, wissen Sie, da würde bei mir möchte ich nicht. Ja? Wenn der Aufwand an der Wurzel so hoch ist, dass er größer ist als die Anzahl der Blätter, dann stimmt die Rekursion irgendwo nicht. Ja? Das ist halt so, ja, weil man sollte wirklich hoffen darauf, dass die einzelnen Schichten die gleiche Arbeit leisten. Ja? Okay, haben wir noch was? Ja. Richtig. Das klein t von n, was jetzt in diesem Baum steht, ist nichts anderes als der Aufwand, den der Master selbst verursacht. Aufwand, der nicht in den rekursiven Aufrufen drinsteckt, sondern vom Master selbst verursacht. Und das ist der Ansatz hier wirklich. Die Aufrufe müssen für das gerade stehen, was sie verursachen. Und das, was sie verursachen, schreiben wir in die Knoten. Sodass wir letztlich sagen können, die gesamte Laufzeit, groß T von N, ist die Summe von dem, was in den Knoten drinsteht. Ne, wir machen Buchhaltung, das ist ganz konventionelle Buchhaltung. Ja. Aus Grad 1 zum Beispiel, ne, dann ist das tatsächlich sehr wichtig. Meine, was man natürlich sagen muss, es ist nicht wirklich fair, die Anzahl der Knoten oder die Anzahl der Blätter zu zählen. Weil was wir letztlich machen, wir legen die Gesamtlaufzeit groß T von N um auf die einzelnen Knoten. Und was wir wirklich zählen sollten, ist T von N, nicht 1, sondern T von N. Und nicht 2, sondern 2 mal, oder nicht, Entschuldigung, nicht A für die A vielen Kinder, sondern wir sollten zählen A mal den Aufwand, den die Kinderchen treiben. A mal, was kosten sie mich? Ja, sie kosten mich A mal T von N durch B. Das sollte ich zählen. Wenn wir aber zu den Blättern kommen, ja, wenn wir die Annahme treffen, und das ist durchaus vernünftig, dass das T von N gleich, dass das T von 1 gleich 1 ist, dann verursachen die Blätter nur noch Normalkosten von 1. Und da ist wirklich das Zählen der Blätter ausreichend. Oh ja, nicht? Also lassen Sie mich mal. Ja, ja. Wissen Sie, ich denke mal, jetzt versuche ich noch mal ein Bildchen und vielleicht hilft dieses Bildchen. Das ist jetzt genau die Rekursionsgleichung, die sehr, sehr wichtig ist. Die Rekursionsgleichung, die tatsächlich schon aufgetreten ist in der Aufgabe. Und diese Rekursionsgleichung sagt, T von N ist 2 mal T von N halbe plus N. Und dieses N hier, das ist das klein T von N. So, und was ich jetzt machen möchte, ich schreibe diese Rekursionsgleichung nicht standardmäßig auf. So, und dann habe ich hier N aufgetragen. Das ist der Aufruf, das ist der Aufwand des Masters. So, Wie viel Aufwand wird denn von den beiden Kinderaufrufen? Ich habe 2 Kinderaufrufe verursacht. Jeder Kinderaufruf, und ich male das hier unten drunter, verursacht n halbe. 2-mal. Ja? So, und was ist der Gesamtaufruf der beiden Kinder? Der Gesamtaufwand der beiden Kinder? N halbe. Beim Master hatte ich N. Und schauen Sie mal, das passt haargenau. So, und wenn ich dann in die Enkelkinder gehe, dann habe ich 4 Aufrufe. Und jeder produziert jetzt ein klein wenig weniger Dreck, ein klein wenig weniger Aufwand, N durch N Viertel. Aber das summiert sich beim Master auf zu N. Das summiert sich auf beim bei den beiden Kindern zu n, bei den 4 Enkelkindern zu n. Und ist es da überraschend, dass das Master-Theorem sagt, wenn du das runterziehst, was hast du dann ganz unten? Das ist die Tiefe log n. Das ist der Aufwand der beiden Kinder, das haben wir an dieser Stelle, nicht? Das ist der Aufwand der Enkel und das ist der Aufwand der Blätter. Wie wird der Aufwand der Blätter ausschauen? Naja, da steht dann 1 für das erste Blatt, 2 für das zweite Blatt. Und wie viele Blätter haben wir insgesamt? Naja, die Anzahl der Blätter, das ist nichts anderes als b ist 2. Und da haben wir den Zweierlogarithmus, ist n Blätter. N Blätter. Ja, und jede der n-Schichten, jede der log n-Schichten produziert n Aufwand, n log n. Ja, und das Gesamtaufwand, daraus folgt, mit Beweis durch Bildchen, T von n gleich O von n log n. Ne? Überall in jeder Schicht bekomme ich n. Das ist ein perfektes, eine perfekte Balance in der Arbeit, die die einzelnen Schichten leisten. Ich habe log n Schichten, jede Schicht produziert n, n log n. Okay. Ja? Hier gehe ich davon aus, dass das klein t von n gleich n ist. Das heißt, wenn ich jetzt, vielleicht mache ich das mal gerade, den Baum der Rekursionsgleichung aufschreibe, für diese eine Rekursion. Wie sieht denn das aus? Dann würde ich in die Wurzel schreiben, n, weil das ist ein Aufwand. 2 Kinder habe ich, in die Knoten schreibe ich ihren Aufwand. Der Aufwand für ein Kind, das Kind hat jetzt nur noch Eingabelänge n halbe. Ist 2-mal der Aufwand der hälftigen Größe, das interessiert mich gar nicht so großartig. Was mich interessiert, ist der Aufwand, den ich direkt ablesen kann, für n halbe ersetzt n. Für n halbe bekomme ich n halbe. Ich würde hier aufschreiben n halbe und dort aufschreiben n halbe, denn t von n halbe, denn hier habe ich Eingabelänge n halbe, Eingabelänge n. Und hier habe ich Eingabelänge n halbe. Und was ich weiß, denn t von n, oder machen wir das mal so, t von groß n gleich groß n. Nicht? Und wenn ich dann runtergehe mit dem groß n anfänglich auf klein n und dann im nächsten Schritt auf n halbe, ne, dann kommt immer weniger dabei rum. Ja, n log n. Log n Schichten habe ich. Und n log n mal wird das n tatsächlich dann aufsummiert. Ja. Das hängt ganz von der Rekursion ab, die Sie anschauen, ja. Und in einer solchen Situation ist es so, dass Sie die einzelnen Schichten perfekt balanciert haben. Und das kommt dann dazu raus, dass in jeder Schicht der Aufwand n auftritt. Das wird durch diese Rekursionsgleichung diktiert. Es geht runter von Eingabelänge n auf Eingabelänge n halbe. Die Eingabelänge n produziert, verantwortet von der Eingabelänge n, vom Master, produziert n. Drückt die Eingabelänge von vorher n auf n halbe. Wenn Sie jetzt die Rekursion anwenden, nicht mehr für n, sondern für n halbe, was steht da? Da steht dann immer noch die 2. Dann steht da, bitteschön, das n sollst du ersetzen durch n halbe. Ja, dann steht da n halbe halbiert. Ne? Und dann steht da n halbe. Ja, und dann habe ich halt einzutragen, der Aufwand, der von den beiden Kindern produziert wird, n halbe. Zweimal n halbe. Das hängt alles, nicht, wie die Laufzeit sich verhält, das hängt alles von der Rekursionsgleichung ab. Es kann sein, dass, dass der größte Happen schon an der Wurzel passiert. Ja? Nehmen Sie das Beispiel, dass Sie tatsächlich setzen, t von n gleich t von zweimal meinethalben auch t von n halbe plus n Quadrat. Schauen Sie mal, was da passiert. Da haben wir n Quadrat an der Wurzel und dann zweimal, was muss ich jetzt, das ist vielleicht eine gute Übung, was muss ich jetzt eintragen für die beiden Kinder? Ja? Nicht? N halbe zum Quadrat, ja? Und nochmal n halbe zum Quadrat, ja? Und was ist das? Ich habe hier n Quadrat produziert. Und hier unten produziere ich n Quadrat halbe. Ja, weil das ist zweimal n Quadrat Viertel. Insgesamt n Quadrat, insgesamt n Quadrat halbe. Und was passiert in dem Enkelkinderniveau? Da wird n halbe halbiert. Und dann komme ich auf n Viertel zum Quadrat, auf n Viertel zum Quadrat, auf n Viertel zum Quadrat. Ja, was ist denn das n Viertel zum Quadrat? N Quadrat 16. Wie oft? Viermal. Aha, hier n Quadrat, dann dort n Quadrat halbe. Und jetzt hier auf dieser Schicht viermal n Quadrat 16, n Quadrat Viertel. Und sehen Sie, die Kosten, die halbieren sich, die Gesamtkosten der Schicht halbieren sich. Der Masteraufruf hat tatsächlich asymptotisch gesehen, macht den meisten Mist. Ja, Sie bekommen eine geometrische Reihe. N-Quadrat, N-Quadrat halbe, N-Quadrat Viertel, dann wird es N-Quadrat Achtel sein. Ja? Und ja, bei den Blättern, da haben Sie dann nur noch, ja, was haben wir da? N. Ja, es ist fast gar keinen Aufwand mehr da, wenn die Rekursion diese Form hat. Ja? Nur unter der Annahme, die Rekursion hat diese Form, dass tatsächlich der Aufwand an der Wurzel so groß ist. Ja? Und dann sagt die Wurzel, okay, ja, ich will die Rechenzeit haben. Ihr rekursiven Aufrufe spielt keine große Rolle mehr. Ja. Ja, wenn ich davon gesprochen habe, wenn ich von einem eleganten rekursiven Programm gesprochen habe, dann habe ich gemeint, dass jede Schicht die gleiche Arbeit verrichtet. Und nicht, dass irgendeine Schicht, zum Beispiel die Schicht der Wurzel, die ganze Arbeit tatsächlich verrichtet. Dann fragt man sich doch, Entschuldigung, wenn an der Wurzel schon das meiste passiert, warum mache ich dann noch die Rekursion? Da ist doch irgendwas fishy. Das wäre schlecht. Ne? Dann habe ich genau denselben Aufwand an der Wurzel wie bei jedem der vielen Blätter. Das ist gar nicht gut. Ich muss schon hoffen, weil die Anzahl der Blätter so viel größer ist als die eine Wurzel. Ich muss. Ja, aber dann sagen Sie bitte schön Ausnahme für die Blätter. Ja? Was ich natürlich auch machen kann, ist die Hoffnung zu haben, dass jeder Aufruf die Costa 1 hat. Das wäre toll, ja. Aber die Welt ist normalerweise nicht ganz so toll. Ja, 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 ja. Da wäre dann der entsprechende Fall im Master-Theorem zum Tragen gekommen, der sagt, okay, es dominiert der Aufwand einer Wurzel. So, wie schaut's aus? Do we call it a day? We call it a day. Vielen Dank. Okay.